ARD.
Wenn man sich die Hightech-Agenda der Bundesregierung anschaut, dann ist die Quantentechnologie da ein absolut zentrales, präsentes Thema und das ist weltweit so. Im Bereich der Sensorik, wenn wir besser messen können, können wir Anwendungen verbessern, wir können komplett neue Anwendungen ermöglichen, in der Medizintechnik, in der Navigation. Wir haben das Computing als ein Riesenthema, die Quantenkommunikation, die es uns ermöglicht, abhörsichere Daten zu versenden. Also das sind alles Themen, die sind so zentral für unsere Gesellschaft, für unsere Industrie. Wenn man sich allein die Märkte schaut, an denen Quantentechnologie oder Quantensensorik spielen kann, dann sind das schon Summen, für die sich der Aufwand lohnt.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Quanten, Quanten, Quanten. Vielleicht geht's Ihnen ja so wie mir. Dieses Zauberwort verfolgt mich seit Monaten. Der 100. Geburtstag der Quantenmechanik, der Nobelpreis für Physik für drei Quantenforscher, der Hype um Quantencomputer und Berlin will zum Hotspot der Quantentechnologie werden. Tja, und trotzdem haben viele Menschen Berührungsängste bei diesem Thema. Aber man muss ja auch mal raus aus der Komfortzone und heute ist es soweit in den Wissenswerten von RBB24 Inforadio. Herzlich willkommen, sagt Anna Korwis. Unser Exkursionsleiter in die Welt der Quanten, das ist Professor Markus Krutzig. Er ist einer der wichtigsten Köpfe der Berliner Quantenszene. Er leitet das gemeinsame Labor der Humboldt-Universität und des Ferdinand-Braun-Instituts für Quantensensorik auf dem Wissenschaftscampus in Adlershof, wo wir jetzt auch zusammensitzen. Schönen guten Tag, Markus Krutzig.
Hallo, schönen guten Tag. Freut mich total, hier zu sein und hoffentlich ein bisschen was von der Angst zu nehmen und Faszination zu schenken.
Das versuchen wir in der kommenden halben Stunde. Sie haben ja vorweggeschickt mindestens zwei Leidenschaften. Erstens, das verrate ich jetzt einfach mal an dieser Stelle, Sie sind schon Ihr halbes Leben lang Sänger einer Heavy-Metal-Band. Das kann man sich kaum vorstellen, wenn man Ihre eher sanfte Stimme hört, aber ich habe wirklich ohrenbetäubende Videobeweise gefunden. Ist das das Relikt einer wilden Jugend oder ist es einfach ein prima Ausgleich zu dieser ganzen Grübelei im Forscherleben?
Ich würde sagen, es ist beides. Also es ist ein Relikt in der Hinsicht, dass es wirklich eine Schulband ist. Also es sind alte Freunde, mein ältester Kumpel aus Schulzeiten, sein Bruder, das bildet so das Fundament dieser Gruppierung und dahingehend ja ein Relikt, aber auch wirklich, um mal Dampf abzulassen, um auch wirklich mal ja andere Seite von sich auszuleben, ist das wirklich ein ganz tolles Hobby.
Ich fragte mich, ob Sie da überhaupt noch dazu kommen, weil es bei Ihnen beruflich ja gerade ziemlich durch die Decke geht. Seit diesem Jahr haben Sie die Professur erhalten, Sie halten ständig Vorträge, bekommen Preise verliehen, haben schon ein Startup gegründet, werden noch ein weiteres gründen. Kommen Sie noch dazu zur Musik?
Ja, das ist so ein bisschen wie große Verbundprojekte, diese Band. Also wir arbeiten in Bezug auf Meilensteine. Wir müssen uns alle sehr, sehr gut vorbereiten. Also in der Hinsicht ist es nicht das Klassische, man sitzt zusammen im Proberaum, schreibt Musik und diskutiert länglich über gewisse Passagen, sondern ein sehr funktional optimiertes System, das aber riesigen Spaß macht.
Und Schuld an diesem ja eher funktionalen Vorgehen ist Ihre zweite Leidenschaft, die Forschung primär und allen voran dann auch die Quanten. Lassen Sie uns erstmal den Begriff nochmal klarstellen, weil wenn man über Quanten spricht, kann man zum einen wirklich konkrete Teilchen meinen, man kann aber auch über Zustände von Teilchen sprechen. Können wir das nochmal kurz auseinanderklamüsern?
Na klar, also die Quantenmechanik letztendlich ist schon eine der wundersamsten und zugleich aber auch wirklich am besten getestetsten Theorien, die es gibt. Sie beschreibt letztendlich den ganzen Mikrokosmos. Also das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum das für uns schwierig zu erfahren oder auch zu begreifen ist. Wenn wir die makroskopische Welt sehen, wir sehen hier Kaffeetassen, unseren Stuhl, unseren Schreibtisch, das können wir alles begreifen. Aber wenn wir reinzoomen in den Mikrokosmos, dann gelten dort eben andere Gesetzmäßigkeiten. Und die Quantenmechanik beschreibt das. Und Quanten sind diskrete Zustände, die ein Quantensystem, in dem Fall nehmen wir mal ein Atom, einnehmen kann. Entgegen zu dem klassischen Bild, wenn Sie sich einen Fußball vorstellen, dann kann er sich kontinuierlich bewegen. Dann sehen wir den Fußball, wenn wir ihn einmal geschossen haben, nicht in diskreten Zuständen. Bei Atomen ist das aber so.
Genau, um nochmal trotzdem zwei Begriffe zu benutzen. Sie haben eben auch schon von diskreten Zuständen gesprochen. Lassen Sie uns nochmal zwei Sachen unterscheiden. Also wenn wir über Licht sprechen, da hat man schon ein einzelnes Quantum, nämlich das Photon. Wenn wir jetzt aber über Atome sprechen und mit denen beschäftigen Sie sich auch vor allem, da ist es ja jetzt nicht so, dass das einzelne Elektron das Quant ist, sondern es geht um die Energiezustände dieses Elektronen, oder?
Genau, aber so kann man das sich ja trotzdem vorstellen, also in einem etwas anschaulicheren Bild manipulieren wir mit Laserlicht die Zustände dieser Elektronen. Ja? Wir regen die Elektronen an und können damit ganz interessante Operationen durchführen und Messprotokolle letztendlich designen, die es uns ermöglichen, ganz präzise Sensorik zum Beispiel zu betreiben.
Sie haben eben schon den Begriff wundersam verwendet, dass diese Welt der Quanten wundersam ist. Manchmal hört man sogar auch aus dem Mund der Physiker, denen man ja eher eine gewisse Nüchternheit unterstellt, das Wort Magie. Was ist denn für Sie so die magischste Eigenschaft von Quanten?
Die magischste Eigenschaft, also das, was mich vielleicht, wenn ich zurückschaue zu den Anfängen meiner Doktorarbeit, am meisten fasziniert hat, dann war es diese Superposition, also dass man letztendlich Quanten nicht als einzelne Zustände beschreiben kann, sondern auch Überlagerungszustände definieren kann. Das heißt, ich habe zwei, drei verschiedene Quanten, die ich aber nicht individuell alleine beschreiben kann, sondern nur durch einen gemeinsamen Zustand. Ja, und das hat mich damals schon sehr fasziniert, weil es der erste Schritt war, sozusagen in diese wundersame Welt einzusteigen.
Haben Sie dafür nochmal ein Beispiel? Das meint also quasi die Gleichzeitigkeit, die möglich ist?
Genau, es ist letztendlich auch eine gewisse Überlagerung. Also man kann sich klassisch vorstellen, wenn ich eine Münze schmeiße, ist sie entweder Kopf oder Zahl. Und in der Quantenphysik, diese Überlagerungszustände beschreiben eben, dass mein Zustand gleichzeitig diese beiden Ergebnisse einnehmen kann mit gewissen Wahrscheinlichkeiten. Und wir müssen erst eine Messung durchführen, um genau zu wissen, was am Ende eigentlich rauskommt.
Das ist eine dieser speziellen Eigenschaften von Quanten. Die sind seit ziemlich genau 100 Jahren bekannt und die haben wir uns im Laufe der Zeit auch zunutze gemacht. In unseren Computern, LEDs, auch im Kernspin. Diese Techniken beruhen alle letztlich auf Quantentechnologien oder auf der Quantenmechanik. Das war die sogenannte erste Quantenrevolution. Aber jetzt wird häufig von der zweiten Quantenrevolution gesprochen. Warum eigentlich?
Weil wir durch Forschung in den letzten Dekaden in der Lage sind, Lichtteilchen, einzelne Atomzustände genauer und präziser zu manipulieren und damit auch andere geltende Gesetzmäßigkeiten der Quantenmechanik auszunutzen für unsere Anwendung.
Also man kriegt jetzt ein Quant gezielt gegriffen und nicht mehr nur Pakete von Quanten?
Genau, man kann sich das so vorstellen, wenn man vorher mit einer Gabel eine Portion Spaghetti sich aufrollt, dann ist das vielleicht analog dazu, wie man im Rahmen der ersten Quantenrevolution Quantenzustände manipuliert hat. Und jetzt kann man sich vorstellen, habe ich eine Pinzette, den ich vielleicht auch ein einzelnes Reiskorn sehr, sehr genau manipulieren kann.
Also bearbeiten kann.
Genau, präziser, genauer, vorhersagbarer und damit aber auch andere Messschemata ermöglichen kann.
Es gibt ja quasi drei Hauptanwendungsbereiche, sage ich mal, für die Quantentechnologie. Ne? Vielleicht sollten wir die auch noch mal kurz sortieren. Es gibt den Bereich, in dem Sie arbeiten, die Sensorik. Sehr häufig wird gesprochen über Quantencomputing und Quantenkommunikation oder Kryptologie. Also können Sie das kurz noch mal sortieren für uns?
Genau, also Quantentechnologie ist der Überbegriff und es gibt verschiedene Metriken, in die man es unterteilt, aber die Sie genannt haben, sind die typischsten. Quantencomputing ist letztendlich eine neue Generation arbeitender Hochleistungsrechner, die darauf basieren, dass man eben Verschränkung und Superposition von diesen Quantenzuständen nutzt. Das heißt, wir können quasi gewisse Rechenaufgaben parallel lösen und deswegen schneller. In der Quantenkommunikation nutzen wir die Schwingungsrichtung von Lichtteilchen, um in dieser Schlüssel zu übertragen für die Verschlüsselung von Daten. Und da gibt es Protokolle, die das eben messbar sicher machen. Also wenn ich Ihnen eine Nachricht schicken will und wir würden das über einen Quantenschlüssel vorher kodieren, dann würden wir wissen, dass die Nachricht abhörsicher transportiert werden würde. Und es gibt eben die Sensorik, die es erlaubt, physikalische Größen genauer zu messen, als das mit klassischen Sensoren bislang möglich ist.
Über Quantencomputer hat mein Kollege Axel Dorloff im Januar schon mal mit dem Physiker Professor Jens Eisert von der Freien Universität gesprochen. Dieses Interview finden Sie auch nach wie vor in der ARD-Audiothek bei den Wissenswerten. Und Ihr Forschungsbereich ist eben genau die Quantensensorik. Sie leiten das Joint Lab von Humboldt-Universität und Ferdinand-Braun-Institut zu den integrierten Quantensensoren. Worum geht's da genau?
Erstmal bin ich ganz froh, dass ich so ein Joint Lab leiten darf, also Gemeinschaftslabor vielleicht frei übersetzt, weil es verbindet zum einen die Grundlagenforschung an einer Universität, den Erkenntnisgewinn, den Test von neuen Konzepten mit ingenieursunterstützten Entwicklung richtiger Prototypen hier am FBH. Und das ist ein wunderbares Spannungsfeld, weil ich genau das machen kann, von dem ich immer geträumt habe. Ich kann mir wirklich Sensorkonzepte überlegen und dann schrittweise diese transferieren in ein wir sagen immer, höhere Technologiereife, dass wir dann am Ende wirklich auch Systeme haben, die man nicht nur im Elfenbeinturm testen kann oder im Labor, sondern auch wirklich außerhalb, wenn man geologische Untersuchungen macht oder wenn man quasi die in ein anderes Labor bringen möchte. Ja. Und wir haben die Mission, kompakte Quantensensoren zu entwickeln für verschiedene Anwendungen. Wir sind eine Arbeitsgruppe von 30 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die ja stark mit der Industrie auch daran forschen, dass wir wirklich eben solche Quantensensoren in die Anwendung bringen.
Und wobei hilft uns das letztlich im Alltag?
Also zum einen fasziniert mich an immer besseren oder immer genaueren Sensoren, dass man eben nicht weiß, was noch kommt. Wenn ich mir jetzt aber überlege, welche Chancen die Quantensensorik für uns bietet, dann ist es wirklich der Punkt, dass wir sehr, sehr viel genauer messen können. Was können wir machen? Medizintechnik, beispielsweise die Vermessung von Hirnströmen ist ein Beispiel. Also die Magnetoenzephalographie, die aktuell noch gemacht wird in großen Squid-basierten Messsystemen, die können wir nun letztendlich in kleinen mobilen Sensoren realisieren. Das heißt, wir können vielleicht die Untersuchung von Krankheiten wie Demenz verbessern, indem wir einfach einen höher auflösenden Datensatz ermöglichen. Wir können Geräte bauen, die es erlauben, dass man Messungen nicht invasiv an Muskeloberflächen oder an Körpern durchführen kann. Man muss nicht mehr in große Röhren geschoben werden. Das erleichtert zum einen unser Leben, bietet aber auch Chancen, nämlich gewisse Bewegungen dann auch durchzuführen, wenn man bestimmte Krankheiten untersuchen will. Man kann Magnetfelder auch nutzen, um beispielsweise den Ladezustand von Batterien genauer zu vermessen. Wenn ich mir vorstelle, welche Rolle Batterien jetzt schon in unserem Leben spielen und auch in Zukunft spielen werden und ich mir dann anschaue, dass 40% der Produktionskosten für das Testing der Batterien, also auf die Endabnahme sozusagen bezogen sind.
40%?
Ja, dann wäre es doch toll, wenn wir ein Gerät hätten, also so einen Quantensensor, der es uns erlaubt, einfach sehr, sehr genau Magnetfelder zu messen, um beispielsweise den Lade- und Entladeprozess so einer Batterie zu untersuchen, um früher den Ausschuss zu erkennen, um vielleicht Recycling zu ermöglichen, um unnötige Verschrottung zu verhindern. Ja.
Können Sie da nochmal ein Beispiel nennen für ein konkretes, nennt man das dann schon Produkt, an dem Sie arbeiten, für eine konkrete Entwicklung, an der Sie dran sind?
Nee, Produkt können wir es noch nicht nennen, aber wir sind immer noch an der Technologiereife von für den Fachmann die Frau von 5 bis 6. Also wir entwickeln Systeme, Demonstratoren, die in einer relevanten Umgebung funktionieren. Ich habe ja schon über Magnetfeldsensoren gesprochen. Ein anderes Beispiel wären optische Uhren, also wirklich Zeitfrequenzreferenzen, wenn man so will. Fragt man sich jetzt auch, was hat das mit meinem Leben zu tun? Wenn man sich aber überlegt, in unserem gesamten Leben im digitalen Bereich basiert ja vieles auf dem Versenden und Empfangen von Daten. Und diese Daten in Telekommunikationsnetzen wie 5G, 6G müssen ja synchronisiert werden. Der Datenaustausch basiert darauf, dass diese Daten auch Zeitstempel bekommen. Und diese Zeitstempel bekommen sie über Uhren, über Zeitreferenzen. Und deswegen forschen wir an genaueren Uhren, besseren Zeitreferenzen, die letztendlich solche Telekommunikationsnetzwerke der Zukunft ermöglichen, weil ich mal davon ausgehe, dass die Datenraten eher nach oben gehen werden, als dass sie stagnieren.
Also das Ziel ist ja dann, dass diese Uhr genauer ist als jetzt. Kann man das irgendwie beziffern? Also was können dann die quantenbasierten Uhren, was die Uhren bisher nicht können? Wie viel genauer sind die denn?
Ja, also der Hauptunterschied ist, dass wir in einem optischen Frequenzbereich arbeiten. Also Licht ist ja eine elektromagnetische Welle bei einer Frequenz von 350 Terahertz. Und wenn man das beziffern will, könnte man sich vorstellen, wenn ich eine solche Uhr, wie wir sie heute bauen können, zum Zeitpunkt des Urknalls angeschaltet hätte, also vor 14 Milliarden Jahren, dann würde sie heute weniger als eine Sekunde falsch gehen.
Und wie viel Verzögerung haben die bisherigen?
Wenn man damals eine angeschaltet hätte, würde ich sagen, würde es sich jetzt schon zu Minuten anhäufen. Also diese Uhren sind auch schon sehr gut und wir sind jetzt aber 3, 4, 5 Größenordnungen besser. Und das ist so ein bisschen auch der Gesamttenor im Bereich der Quantensensorik. Wir sind überall wirklich mehrere Größenordnungen präziser in der Messgröße. Und das verbessert nicht nur bestehende Anwendungen, sondern wird uns vielleicht auch völlig neue ermöglichen.
Und ich versuche noch einmal zu verstehen, wie genau Sie das machen, beziehungsweise wie das dann funktioniert. Also wie arbeiten Sie, wie manipulieren, diesen Begriff benutzen Sie häufig, also wie verändern Sie einzelne Atome für ein besseres Ergebnis in der Sensorik?
Also unsere Sensoren haben eigentlich immer drei Bestandteile. Wir haben auf der einen Seite Laser, Laser in verschiedenen Farben, verschiedenen Arten, die wir quasi als Dirigentenstab nutzen. Mit den Lasern dressieren wir unsere Atome, das heißt, wir manipulieren die, wir führen sie in Überlagerungszustände, in Superposition und wir erzeugen so ein Muster, die Atome fangen dann an, miteinander zu tanzen. Und wir wissen ganz genau, wie wir sie manipulieren müssen, dass sie auf eine bestimmte physikalische Größe sehr, sehr sensitiv reagieren. Beispielsweise, wenn ich die Erdbeschleunigung messen will, weiß ich, welches Protokoll ich mit meinen Lasern einstrahle, damit ich am Ende ein System habe, was sehr, sehr sensitiv auf die Erdbeschleunigung reagiert. Und das lese ich mit einem Detektor aus. Das heißt, ich bestrahle meine Atome, ich gucke, wie die reagieren und das lese ich aus. Also eigentlich wie jeder Sensor.
Eigentlich ganz einfach.
Von den Grundprinzipien, ja.
Okay, und Sie sagen, Sie arbeiten auch an den Anwendungen und da fehlt aber noch ein Stück, bis es das käuflich zu erwerben gibt.
Na klar, und das ist ja auch der Hauptpunkt, wo wir jetzt quasi in diesem Themenbereich, also wenn es um die Quantensensorik geht, stehen. Vom Konzept her klingt das jetzt ganz einfach. Der Teufel ist natürlich im Detail und bringt auch wirklich einen anderen Blick auf die Sache, nämlich wir dürfen bei der ganzen Quantentechnologie, bei der Quantensensorik auch nicht außer Acht lassen, dass, ich habe es schon erwähnt, Laser, Elektronik, Vakuumkammer, da ist ganz viel klassische, wir nennen es Schlüsseltechnologie. Ich weiß, es ist ein bisschen abgelutschter Begriff, aber es ist wichtig zu verstehen, dass wir auch auf den Gebieten weiter forschen. Wir brauchen Laser, wir brauchen Elektronik, die robust, die zuverlässig ist, damit wir solche Quantensysteme am Ende eben auch bauen können, dass sie außerhalb von Laborumgebung funktionieren. Die Protokolle und die grundlegenden Konzepte, die sind soweit verstanden. Es gibt natürlich unendlich viele weitere Forschungsmöglichkeiten. Aber wenn man sich jetzt einen bestimmten Sensor raussucht, den dann wirklich jetzt skalierbar, robust und dann auch kostengünstig zu fertigen, das ist ja auch gar nicht Aufgabe jetzt von unseren der Universität oder einem Forschungsinstitut, sondern eher von den Startups, die wir hoffentlich hier am Standort zusammenziehen. Das ist die Hauptfrage, mit denen sich die Startups jetzt beschäftigen sollten.
Sie hören die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit Professor Markus Krutzig, der an hochpräzisen Sensoren forscht und daran mitarbeitet, Berlin als Standort für Quantentechnologien zu etablieren. Jetzt ranken sich ja rund um diese Quantentechnologien in Deutschland jede Menge Forschungsprojekte, auch kommerzielle Versuche, das in den Markt einzuführen. Die Bundesregierung gibt tatsächlich Milliarden aus oder hat sie zumindest vor, um diese Forschung auch weiter zu fördern und den Standort Deutschland. Lohnt sich das denn?
Absolut. Also wir sind in einem der Hauptinnovationsfelder unterwegs mit der Quantentechnologie. Wenn man sich die Hightech-Agenda der Bundesregierung anschaut, dann ist die Quantentechnologie da ein absolut zentrales, präsentes Thema. Und das ist nicht nur in Deutschland so, wie Sie gesagt haben, es ist europaweit so, es ist weltweit so. Die Gründe, ich meine, da könnten wir wahrscheinlich mehrere Podcasts dazu aufnehmen, wenn wir das einzeln sezieren wollen. Aber im Bereich der Sensorik, wir haben ja heute schon ein paar Beispiele gehört. Wenn wir besser messen können, können wir Anwendungen verbessern, wir können komplett neue Anwendungen ermöglichen. In der Medizintechnik, in der Navigation, in der Synchronisation. Wenn man sich allein die Märkte schaut, an denen Quantentechnologie oder Quantensensorik dort einen Teil spielen kann, dann sind das schon Summen, für die sich der Aufwand lohnt. Wir haben das Computing als ein Riesenthema. Wir sind noch dabei, das größte Potenzial umzusetzen. Die Quantenkommunikation mit Protokollen, die es uns ermöglicht, abhörsichere Daten zu versenden. Also das sind alles Themen, die sind so zentral für unsere Gesellschaft, für unsere Industrie, dass ich das nicht nur begrüße, sondern ich würde mir auch wünschen, dass es sogar vielleicht an Teilen sogar noch mehr Unterstützung gibt. Denn die ganzen Ziele, die wir erreichen sollen, schaffen wir natürlich nur, wenn wir die Rahmenbedingungen dazu haben, das Ganze auch umzusetzen.
Und wie steht Deutschland da bisher im internationalen Vergleich da? Bei Computing haben, glaube ich, die USA relativ uneinholbar die Nase vorn, oder?
Grundsätzlich ist es so, dass wir in Deutschland eine sehr gute Ausgangslage haben. Wir haben eine super Grundlagenforschung. Wir haben auch eine sehr gute öffentliche Förderung. Was ein bisschen fehlt, ist das Wagniskapital, ist letztendlich der Sprung von der Forschung in die Anwendung und dann auch in die Umsetzung. Ja, das ist ein bisschen das, wo wir jetzt auch versuchen, in Berlin daran zu arbeiten, indem wir ein Umfeld entwickeln, was eben diesen Transfer begünstigt, dass wir Leute motivieren, das zu machen in diesen spannenden Zeiten, in diesem spannenden Feld, hoffen wir, dass wir einfach dort einen Unterschied machen können, auch lokal.
Genau, da sind wir bei Berlin angekommen. Wie sieht denn das Ökosystem rund um Quantentechnologien hier aus? Wie stabil ist das? Wie vielseitig ist das? Und funktioniert da die Verschränkung von Wissenschaft zu Wirtschaft?
Ja, Berlin, ich bin froh, hier zu arbeiten, weil wir können wirklich auf eine sehr große Anzahl an Playern blicken. Also wir haben natürlich die Universitäten, die Berlin University Alliance, wir haben Forschungsinstitute Fraunhofer, wir haben das Fernand-Braun-Institut, an dem ich ja forsche. Wir haben Startups, wir haben auch Corporates. Und was wir auch haben, ist die Politik. Also wir sollten diesen Hauptstadtbonus, den Hauptstadtfaktor auch im Bereich der Quantentechnologien noch stärker ausspielen, weil dieses Thema ist wirtschaftspolitisch relevant, das Thema ist sicherheitspolitisch relevant, es ist außenpolitisch relevant. Und wir können hier in Berlin wirklich hier an der Schalt- und Wahlzentrale einen größeren Unterschied machen, indem wir dort das ganze Potenzial ausschöpfen.
Es wird ja auch versucht, diese vielseitige Landschaft, Wissenschaft, Wirtschaft zu bündeln in einem Verbund Berlin Quantum. Der wird auch gefördert vom Land Berlin. Ich glaube, man hat kurz gezittert, als die erste Streichliste bekannt wurde, weil da sah es auch mal eine Zeit lang nicht so gut aus, aber die Finanzierung war dann doch gesichert. Jetzt hat Berlin das erklärte Ziel, auch wirklich zu einem internationalen Hotspot der Quantentechnologie zu werden. Das klingt halt mal wieder sehr Berlin-like vollmundig. Haben wir denn da eine reelle Chance? Also hat das schon die Substanz, die dieses Ziel auch tragen kann?
Ja, also wir haben in der Tat gezittert und wir hoffen, dass die Berlin Quantum Initiative, die jetzt initial mit 25 Millionen Euro gefördert wurde und Ende nächsten Jahres erstmal ausläuft, dass das weitergeht. Also es wäre ja wirklich nicht nachzuvollziehen, wenn man sich die Hightech-Agenda anguckt, dass wir die Chance mit den Faktoren, die ich eben aufgelistet habe, wenn wir das liegen lassen würden. Und ich glaube, wir müssen dafür sorgen, dass die Politik uns da weiter unterstützt, dass wir weiter die Rahmenbedingungen nicht nur kontinuierlich betreiben, sondern auch ausbauen können, weil der internationale Wettbewerb ist stark und wir haben die Chance, international absolut führend da zu werden. Wir müssen diesen Schritt nur gehen, wir müssen da unterstützt werden durch Spitzenforschung, das ist die Aufgabe von den Universitäten und den Forschungsinstituten. Wir brauchen aber auch die Unterstützung, dass wir eben dieses Startup-Ökosystem im Quantentechnologiebereich sichtbar machen. Wir müssen sichtbar werden, um die besten Talente auch nach Berlin zu bekommen.
Sie sind ja selbst auch auf dieser Strukturebene aktiv. Sie sind wissenschaftlicher Berater von LEAP hier am Standort im Wissenschaftscampus Adlershof. Ja, das ist so ein Workspace letztlich für Forschende, aber eben auch Leute, die Startups gegründet haben, gründen wollen, wie auch immer, sich interessieren für die wirtschaftliche Übersetzung der Quantentechnologie. Also was genau macht LEAP?
LEAP hat mehrere Funktionen. Also zum einen vielleicht auch interessant für die Hörerinnen und Hörer. Wir wollen wirklich auch Anlaufstelle sein für Quantentechnologie in Berlin. Das heißt, wenn sich Personen informieren möchten, was ist Quantentechnologie, was kann man machen, was geht hier eigentlich in Berlin, dann ist es genau eine Funktion. Also wir wollen informieren, wir wollen auffrischen. Zum anderen sind wir in Quanten-Startup-Space. Das heißt, wir haben ja in den letzten Jahren 20, 30 Startups gehabt. Ein paar sind schon wieder weg, ein paar neue kommen dazu.
Weg im Sinne von kaputt gegangen oder weg im Sinne von umgezogen?
Weg im Sinne von umgezogen, expandiert. Also wir können das ja nur quasi initialisieren in den Räumlichkeiten, die wir aktuell zur Verfügung haben. Und es ist ja schön zu sehen, wenn der Erfolg dann so groß ist, dass die Startups weiterziehen. Das heißt, wir möchten genau dieser eine Nukleus sein, wo jetzt in Berlin-Adlershof tatsächlich die Startups zusammenkommen. Aber die Idee muss noch viel größer gedacht werden. Wir brauchen mehrere von diesen Quantentechnologien-Hotspots und Ökospaces, auch in Berlin, um das Thema Startups. Und wir müssen einfach uns bündeln, wir müssen uns synchronisieren und wir wollen diesen Startups dann ja ein tolles Ökosystem bieten für den Austausch untereinander.
Sie sind ja auch selbst Gründer eines Startups. Das war, glaube ich, eine Ausgründung hier von Ihrer Arbeit am Ferdinand-Braun-Institut. Und Sie sind auch im Begriff, noch ein zweites Startup zu gründen. Das heißt, Sie kennen die Grundlagenforschung, die anwendungsorientierte Forschung und die wirtschaftliche Praxis. Ein paar Punkte, wo Sie sich vielleicht sogar noch mehr Unterstützung auf politischer Ebene wünschen würden, haben Sie schon genannt. Eine kontinuierliche und verlässliche und ausreichende Förderung auch. Was wäre denn aus Ihrer Sicht noch nötig, um diesen Bereich zu stärken in Berlin, auch in Deutschland?
Ja, mit diesen verschiedenen Funktionen, die Sie erwähnt haben, ist natürlich die Wunschliste in jeder Funktion vielleicht immer eine bisschen andere. Wenn Sie jetzt speziell auf den Transferbereich zu sprechen kommen, dann ist es so, dass wir in der Quantentechnologie, wenn wir uns wirklich die Geräte angucken, die wir bauen, also die Hardware, dann sind das meist Geräte, die auf Lasern basieren, Vakuumzellen, Elektronik, das hatte ich ja schon erwähnt. Und da ist es so, dass das für junge Startups etwas ist, was sie nicht einfach so aus ihrer kleinen Büroumgebung oder aus einem kleinen angemieteten Labor stemmen können. Das heißt, was wir suchen oder die Startups, die sozusagen hardware-nah arbeiten, sind natürlich die Kooperationen mit den Forschungsinstituten. Und ich denke, so wie das hier am FBH passiert oder auch an den anderen Forschungsinstituten in Berlin, das sind gute Role Models. Ja, wir brauchen die Unterstützung, die Kooperation mit Forschungsinstituten, weil eben solche hardware-intensiven Arbeiten zu Beginn kaum gestemmt werden können. Das andere, was man sich wünscht, sind natürlich Förderbedingungen, die Startups unterstützen, gerade in der Startphase. Es gibt viele gute Projekte. Ich will mich da auch sozusagen im internationalen, europäischen Vergleich gar nicht beschweren. Aber wenn man nach einer Wunschzettelliste gefragt ist, dann wären es vielleicht auch Projekte, wo man in einem hochselektiven Prozess vielleicht Startups eine sehr, sehr große Förderung gibt mit, sage ich mal, relativ günstigen Konditionen. Man kann darüber sprechen, was günstig in dem Fall bedeutet. Aber dass man nicht das Problem hat, dass man mit einem großen Eigenanteil eben gewisse Fördermodalitäten erfüllen kann. Dass man wirklich sich mal was traut. Man macht einen kompetitiven Wettbewerb und sagt, man unterstützt jetzt vielleicht ein paar Startups, deutschlandweit, berlinweit, wie auch immer, wirklich mit einem richtig gut unterstützten Grant, um wirklich schnell aufzuholen oder schnell weiter an der Spitze zu bleiben.
Wir haben uns ja kennengelernt auf einer Wissenschaftskonferenz und da ging es, und das kam sowohl von Seiten von Forschern im Bereich der künstlichen Intelligenz, Sie haben das aber auch erwähnt, um eine gewisse Unsicherheit rund um die sogenannte Dual-Use-Thematik. Erklären Sie doch erstmal kurz, was das ist.
Dual-Use bedeutet letztendlich, dass eine Entwicklung sowohl zivile Anwendung als auch militärische Anwendung haben kann.
Ganz kurz und präzise definiert. Hochschulen dürfen ohnehin keine militärische Forschung betreiben oder keine Forschung betreiben, die militärischen Zwecken dient. Bei der anwendungsorientierten Forschung an Instituten wie dem FBH oder auch wenn Startups selber eine Entwicklung vorantreiben, ist das ja anders. Es klang eine gewisse Unsicherheit an. Was mache ich denn, wenn ich in einem Bereich forsche, in einem Querschnittsthema wie jetzt KI oder eben auch in der Quantenforschung? Wie kann ich mich da absichern als junger Startup-Gründer oder auch als Forscher, dass meine Forschung und meine Entwicklung nicht vielleicht in falsche Hände gerät oder im militärischen Bereich landet, den ich überhaupt nicht möchte?
Ja, also das ist tatsächlich für uns ein Teil von Fragestellungen, die immer relevanter werden. Also wenn man sich schaut, wie ich eigentlich angefangen habe, forschen zu dürfen, dann war das eine recht unbesorgte Art der Forschung, will ich vielleicht mal so nennen. Also Forschung war für mich immer geprägt von Erkenntnisgewinn, Freiheit, internationaler Kollaboration. Das war auch das, was einen ja fasziniert, also der Austausch mit Kolleginnen, die Konferenzen. Und das war einfach eine tolle Zeit, die ich da hatte. Und mir ist nie in den Sinn gekommen, dass vielleicht ein Poster, das ich präsentiere zu einem gewissen Thema, eigentlich auf einmal der Exportkontrolle unterliegen würde. Das ist ja so ein bisschen, warum wir Forschende gerade an einem Punkt sind, zu verstehen und zu lernen, was die Regularien sind, die eigentlich schon immer existieren, die aber plötzlich für meinen Forschungsbereich relevant sind, weil der Fortschritt und die Erkenntnis, also jetzt beim Thema Quantensensorik, vielleicht vor 20 Jahren war das noch ein Thema, was man im Labor erforscht hat, und da hatten wir natürlich Anwendungen im Hinterkopf, aber uns hat es grundsätzlich fasziniert. Wow, ich schieße mit Laserstrahlen auf lasergekühlte Atome. Das war die Hauptfaszination. Dass das jetzt letztendlich das Herzstück eines Sensors ist, der inertiale Kräfte misst und damit ein Thema ist, was Dual-Use relevant ist, das hat man damals noch nicht gedacht. Aber wir sind jetzt mit dieser Generation von Forschenden an diesen Querschnittsthemen, an den Themen, die immer applikationsrelevanter werden, dann genau diesen Fragestellungen ausgesetzt. Also aufgrund interner, externer Konflikte sind gewisse sicherheitsrelevante Themen jetzt sozusagen auf dem Radar und müssen entsprechende Regularien behandelt werden. Das heißt für mich letztendlich Einschränkungen, je nachdem, welche Wissenschaftlerin ich einstelle, wo man etwas präsentiert, wie man etwas präsentiert und dass auch Wissen schon etwas ist, was letztendlich der Exportkontrolle unterliegt und nicht am Ende nur wirklich ein Produkt. Das könnte man sich auch vorstellen. Ich baue einen Sensor. Natürlich möchte ich nicht, dass dieser gute Sensor vielleicht in falsche Hände gerät. Aber es ist ja auch schon das Wissen. Es ist ja auch schon das, darüber zu reden. Und das schränkt einen immer mehr ein und ja, ist etwas, mit dem wir Wissenschaftler oder zumindest wenn ich jetzt über mich spreche, so wie ich aufgewachsen bin im Wissenschaftssystem, was für mich jetzt neue Randbedingungen sind. Für uns Wissenschaftler ist es eben schwierig, bei solchen fundamentalen neuen Technologien, also gerade wie dem Computing, abzusehen, für was es eigentlich dann eingesetzt werden kann. Und ich glaube auch dieser Dual-Use-Begriff, gerade wenn man auch den Deep-Tech-Bereich sich insgesamt anschaut, kann man auch sagen, alles ist Dual-Use, was in diesem Deep-Tech-Bereich entwickelt und erforscht wird. Also, und das ist eine gewisse Schwierigkeit, diesen Balanceakt dort zu sehen.
Und wie machen Sie das dann als Forscher? Also wie navigieren Sie zwischen wissenschaftlicher Neugier, dem Wunsch, ja auch Anwendungen zu schaffen und eben dieser Verantwortung, die damit einhergeht?
Ja, wir forschen im zivilen Bereich mit unseren Arbeiten. Also Navigation ist ja ein Thema, wenn ich mir den zivilen Flugverkehr angucke, wenn ich mir Magnetometrie angucke und der Medizintechnik. Das sind Sachen, wo wir wirklich einen Unterschied machen wollen, wo wir etwas in die Gesellschaft treiben wollen über die Industrie. Was man ursprünglich entwickelt, für was das mal eingesetzt werden wird, dass man diesen Zusammenhang nicht ziehen kann, ist, glaube ich, klar. Aber wir wählen unsere Projekte so aus, dass wir spannende Themen haben, wo wir sehen, das hat ein großes Industriepotenzial und das passiert zum Wohle unserer Gesellschaft.
Markus Kruzig, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Das waren die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit dem Physiker Professor Markus Kruzig, der an der Humboldt-Universität Berlin und dem Ferdinand-Braun-Institut an neuen Sensorsystemen forscht, die sich Quantentechnologie zunutze machen. Ich bin Anna Korwis und sage Dankeschön fürs Einschalten und auf Wiederhören.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.